Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Dieses Foto. Hier vorne sind übrigens noch zwei Plätze, die eigentlich ganz, da kann man ganz nett zu zweit sitzen. Da vorne sind auch noch zwei, da ist man so ein bisschen auf dem Präsentierteller, aber auch, und dann gibt es hier sogar noch einen einzelnen Platz. Dieses Foto habe ich 2020 im Januar gemacht, oder diese beiden Fotos. Es ist in Kairo und das rechte Foto ist in einer kleinen Kapelle hinter der riesigen Kirche, die man da links sieht. Und in diesem Würfel da, mit diesem roten Tuch, oder unter dem Würfel, das weiß ich eigentlich gar nicht so ganz genau, liegen die Gebeine, die Knochen von Johannes Markus. Ein Teil davon, möglicherweise, wie das immer bei diesen Dingen so ist. Ich war mit ein paar Freunden dort und naja, man muss schon ein bisschen Glauben aufbringen, dass hier Johannes Markus liegt, aber die Vorstellung, dass unter oder in diesen Steinen da die Reste von dem Menschen liegen, der das Markus-Evangelium schrieb. Diese Vorstellung fand ich, als ich da war, schon so bezaubernd, dass ich sie gerne glauben möchte. Und ich dachte, ich bin jetzt mal so, lass mal ganz unkritisch eintauchen in die altkirchliche Überlieferung über diesen Markus. Wenn man ganz unkritisch glaubt, was die alte Kirche sagte, also die alte Kirche so, zweites Jahrhundert, ja, dann kam Johannes Markus, den wir meistens nur Markus nennen, aus Jerusalem. Dann war das Haus seiner Mutter das Haus, in dem sich die erste christliche Kirche traf. Und Petrus kannte die Mutter irgendwie. Dann wäre Johannes Markus später mit Petrus unterwegs gewesen, und zwar als dessen Dolmetscher. Und sie wären auch in Rom gewesen. Und er hat während dieser Zeit gehört, was Petrus so alles erzählte von seinen Erlebnissen mit Jesus von Nazareth und hat, also jetzt Markus, daraus seine Jesus-Biografie zusammengeschrieben. Und er ist dann Bischof in Alexandrien, also Ägypten, ne, die Bilder sind in Kairo gemacht, er ist dann Bischof in Alexandrien geworden und dort am 25. April 68, das ist auf den Tag genau, 25. April, 1905 Jahre vor meiner Geburt. Also der Markustag ist mein Geburtstag, da wird irgendwie Markus irgendwie gefeiert. Da ist er von christenfeindlichen Leuten in den Straßen von Alexandria zu Tode geschleift worden. Seine Knochen wurden dann 800 Jahre später nach Venedig geschmuggelt. Vielleicht kennt ihr, wisst ihr das, Venedig und Markus, das, da gibt es auch einen Link. Und 1968, also 1900 Jahre Martyrium, so, 1968 hat der Papst diese Reliquien, diese Knochen teilweise, wenn ich das richtig verstanden habe, zurückgegeben. Irgendwie liegen auch noch ein paar Knochen auf der Insel Reichenau im Bodensee. Das habe ich jetzt nicht ganz, warum das so ist, aber so. Na gut. Warum könnte das wahr sein, was ich jetzt gesagt habe? Warum könnte das stimmen? Naja, es gab einen Menschen, den zeichne ich mal hier so ein bisschen so im Schatten hier, ein Menschen Papias, der war auch Bischof, von irgendwo anders aber, und der hat so ungefähr um das Jahrhundert herum, das Jahr 100 herum, war der sich ganz sicher, Johannes Markus war der Verfasser des Markus-Evangeliums, der hat das so aufgeschrieben, das wiederum kann man bei Eusebius, den müsste man jetzt hier eigentlich auch noch zeichnen, 200 Jahre später dann lesen. Also 200 Jahre später sagt ein gewisser Eusebius, dass ein gewisser Papias gesagt habe, dass Johannes Markus das mit Petrus unterwegs war, dass er dessen Vortragsreisen begleitet hat als Dolmetscher, machen wir die mal so richtig, und dass er sein Evangelium, das Evangelium aufgeschrieben habe. Und er erwähnt dann noch so, ja, da ist manches in der Reihenfolge, in der chronologischen Reihenfolge, stimmt nicht so ganz. Das liege eben daran, dass er Petrus da so zugehört hat. Er hat das ja auch nicht so ganz in der richtigen Reihenfolge festgelegt. Aber immerhin, und das ist Papias auch wichtig, die Quelle wäre Petrus. Das ist schon charmant. Also das gibt dem Evangelium natürlich Autorität. So, das wäre die altkirchliche Idee. Schreiben wir den Eusebio hier auch noch hin. Habt ihr was gelernt? Also, das kann man auch wieder vergessen. Aber so, was spricht leider auch dagegen, dass es so war? Naja, das Evangelium selbst in seinem Text sagt überhaupt nichts über den Autor. Also, wenn ihr da in eurer Bibel lest, dass Johannes, das Evangelium, Markus-Evangelium, so, das ist eine spätere Überschrift, das ist auch ganz unstrittig. Das Evangelium sagt nicht, von wem es kommt. Und die moderne Forschung hat auch so ein bisschen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Papias, weil er in anderen Sachen auch schon mal Dinge gesagt hat wohl, die sich so nicht halten lassen. So, es gibt noch zwei, drei andere Gründe. Andererseits, ich stand da an seinem Grab und es wäre schon ein zauberhafter Gedanke. So oder so, vielleicht machen wir das, zeichne ich das nochmal hier hin. Also dieser Autor, den wir Markus nennen und der vielleicht dieser Markus war oder vielleicht auch nicht, der hat diese Jesus-Biografie, Jesus aus N, geschrieben. Und das Markus-Evangelium, diese Jesus-Biografie ist so oder so tatsächlich sehr großartig. Das hat man lange nicht so gemerkt. Auch Papias findet, dass das nicht so das allerbeste Evangelium ist. Manches ist da drin falsch und so, aber es ist zum Beispiel schlichtes Griechisch. Das merke ich jetzt nicht beim Lesen, ja. Aber Leute, die gut Griechisch können, die merken das. Oh, ist nicht so elegant geschrieben wie Lukas oder Matthäus. Ihr merkt es vielleicht sogar, weil er ständig immer und sagt. Und dann kam das, und dann kam die nächste Geschichte, und dann kam die nächste, und. Also ist jetzt nicht ganz so. Es fehlen auch wichtige Texte. Also Bergpredigt. Hat er nicht. Fehlt. So, nichts davon. Denn das ist schon toll an ihm. Es ist kurz. Es ist tatsächlich das Evangelium für die Eiligen. Also in 2 Stunden, wenn du schnell liest, in 1,5, hast du das gelesen. Oh gut, das ist jetzt an sich nicht unbedingt ein Qualitätsurteil. Was es wirklich besonders macht, es ist alt. Es ist, und da ist sich die Forschung einig, es ist das älteste der Evangelien. Das bezweifelt eigentlich kaum jemand. Geschrieben um das Jahr 70 herum nach Christus. Und wenn man natürlich jetzt die traditionelle Verfasserschaft annimmt, 70 war Markus schon tot, ne? Dann sagt man vielleicht so 60 bis 70 nach Christus geschrieben. Also in dieses alte Buch tauchen wir in den kommenden Wochen ein. Und ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen so begeistern, wie ich mich dafür begeistern kann. Ich habe da total Lust zu. Vielleicht gelingt uns etwas, was, und deswegen habe ich das Hotel Markus genannt, was dem Hotel Matze, ne, ihr kennt diesen Interview-Podcast vielleicht, gelingt. Nämlich Leute, die man eigentlich sehr gut kennt, irgendwie nochmal anders zu erleben im Interview und zu merken, so sagt er das ja immer, wie die so ticken. Und das könnte gelingen bei diesem Markus-Evangelium. Wie tickte denn dieser Jesus von Nazareth? Das ist genau die Frage, die das Markus-Evangelium versucht zu beantworten, oder eine der Fragen. So, jetzt nehme ich euch mit in die Entstehung dieser Schrift. In der Theologie, also heute ist die Einleitungspredigt, ne? Heute kommt auch so ein bisschen Sachinformation. In der Theologie würde man das Einleitungsfragen nennen. Ich packe jetzt die Einleitungsfragen aber gleich in eine Fantasie. Ihr müsst ein bisschen in Fantasie gleich anstrengen, dann wird's lebendiger. Dann werde ich Vers für Vers den Anfang des Evangeliums vorlesen und wir tauchen da ein. Und das dritte ist, ich lande zum Schluss bei einer Frage, von der ich jetzt gestern auch noch nicht wusste, dass der Text diese Frage stellt, mir und euch. So, okay. Also jetzt Sachinformationen aber in eure Fantasie gepackt oder ein bisschen in meine, je nachdem, wie ihr mitgeht. Also stell dir vor, du bist ein Christ, sagen wir mal im Jahre 74 in Rom. Also das wäre Rom, die Stadt. So, sagen wir im Jahre 74. Und wenn das so wäre, dann wärst du hier in diesem Haus einer von wenigen Untergrundleuten. Du würdest zu so einer Art Untergrundkirche gehören. Und das waren kleine Gruppen. So. Aus Sicht der anderen in Rom gehörst du zu einer jüdischen Sekte. Man muss es so sagen. Und dass du Christ bist im Jahr 74, das ist irgendwas zwischen nachteilig für dein Leben und gefährlich für dein Leben. Aber du glaubst, dass ein gewisser Jesus aus Nazareth und vom Alter her gehört der in die Generation deiner Großeltern. Also wäre der nicht gestorben vor 40 Jahren, dann wäre das jetzt ein alter Mann, dieser Jesus. Also so nah bist du da dran, ne? Du glaubst, dass der Retter der Welt ist. Ab und an erzählt man sich in diesen Unterkünften da, oder in diesen Zusammenkünften so, ab und an erzählt man sich so eine Jesus-Geschichte, die jemand irgendwo gehört hat. Oder es werden Worte aus so Textsammlungen vorgelesen, wo Leute Jesus-Worte gesammelt haben, die er wohl gesagt hat. Und dann liest jemand daraus vor, das hat Jesus gesagt oder das. Und was ihr immer tut in diesen Zusammenkünften, ihr brecht das Brot und ihr teilt Wein, weil dieser Jesus das so gemacht hat und gesagt hat, macht das immer wieder. Vielleicht betet ihr auch ein Gebet, von dem man sagt, Jesus habe das so gelehrt. Und dann betet ihr Vater, unser im Himmel, natürlich nicht auf Deutsch. Ach und ja, die Briefe. Es gibt Briefe, die sind schon im Umlauf, hast du gehört. Und du weißt, einer wird sogar hier in der Stadt in Rom verwahrt. Die schreibt unter anderem ein gewisser Paulus, da wird der Glaube, den du glaubst, so erklärt. Und das sind so die einzig christlichen Texte, die es gibt. Heilige Texte sind das nicht. Aber man hat jetzt halt nur die. Heiliger Text ist die jüdische Bibel, die ihr lest. So, und dann eines Tages im Jahr 74 ungefähr taucht ein Werk auf. Es macht die Runde in der christlichen Welt und es kommt auch in eure Stadt, eine Abschrift davon. Es taucht in deiner kleinen Gruppe auf und es wird heute Abend vorgelesen und du gehst dahin und du hörst 2 Stunden lang gebannt zu, denn zum ersten Mal in deinem Leben hörst du die Jesus-Geschichte am Stück. Vorher nie. Das hat es nicht gegeben, eine Jesus-Geschichte am Stück. So. Und die ist so erzählt, dass manchmal, wenn da so was Typisches vorkommt aus diesem Land, in dem Jesus gelebt hat, Judäa, Galiläa und so, da warst du noch nie, ne? Und wenn da so was ganz Typisches vorkommt, dann übersetzt dieser Autor das. So. Übrigens, wenn man das ganz ernst nimmt, dass man vielleicht auch nicht weiß, wer das war, könnte es auch eine Autorin gewesen sein. Das wäre ja nochmal ein spannenderer Gedanke, ne? Aber gut. Also dieser Mensch, der das geschrieben hat, der übersetzt das, so dass du das verstehst. Manchmal vertut sich der Autor bei geografischen Angaben. Das merkst du natürlich nicht. Also Galiläisches Meer wird es wohl gegeben haben. Ist eigentlich der See Genezareth. Und die Geschichte, die du hörst, die baut eine spannende Frage auf in diesen 2 Stunden. Hast du schon mal Evangelium am Stück gelesen? Ich nicht. Aber du hast es gemacht da, 74, als Christ in Rom. Die baut eine spannende Frage auf, nämlich, wer ist dieser Mann, dieser Jesus von Nazareth? obwohl du schon weißt, wer das ist. Und auch der Text genau weiß, wer das ist, auch keinen Zweifel daran lässt, zieht sich doch, also sozusagen die Figuren dieses Textes, dieser Geschichte, dieser Biografie, die ziehen dich in diese Frage rein, wer ist dieser Mann? So, und die Geschichte tut noch etwas mit dir. Sie erzählt ja diesen Weg des Jesus von Nazareth und schon gleich auf den ersten Seiten ist irgendwie klar, dass dieser Weg, diese Geschichte ein schlechtes Ende nimmt. Also das weißt du als glaubender Christ auch schon, aber die ganze Story ist so aufgebaut, dass man sozusagen von Anfang an geht die Richtung Kreuz, Richtung Kreuzigung, Richtung Ende. Die Geschichte wirkt so, wenn du sie liest, als wäre es im Leben dieses Mannes eigentlich nur darum gegangen, um das Kreuz. Die ersten Mordpläne, die passieren gleich auf den ersten Seiten, nach wenigen Minuten Vorlesezeit. Dann, wenn du im mittleren Teil bist, da redet Jesus ständig von seinem Sterben. Und das ganze letzte Drittel des Markus-Evangeliums dreht sich nur um die letzte Woche dieses Jesus, die Passionsgeschichte. Also der ganze Plot will dir sagen, das Kreuz hier, das war Absicht. Das Kreuz war kein Versehen. Das tut man, wenn man Messias ist, irgendwie so. Darauf läuft alles hinaus. Es musste so kommen. So, und du, der du 74 ein Christ bist in Rom, dir geht das nah. Weil du weißt, wenn ich Pech habe, ne, dann das könnte mir was Ähnliches blühen. Also Petrus ist hier in Rom vor ein paar Jahren gekreuzigt worden. Ist auch schon dann 15 oder sowas Jahre her. Also du kennst das Gefühl, in der Geschichte zu stecken, die dich das Leben kosten kann. Und deshalb kennst du die Frage, ist es das wert hier? Die schleicht sich immer wieder rein. Also oder sitze ich hier in der Illusion auf, die mich am Ende das Leben kostet? Weil dieser Jesus doch nicht war, wer ich glaube, dass er und so. Ja, also deswegen geht dir das nahe, dass diese Geschichte sagt, auch das Leben Jesu führt zum Kreuz und es sollte so sein. So, und dann, das muss ich jetzt noch sagen, auch wenn ich damit spoilere, aber ihr habt das ja vielleicht auch schon mal gelesen. Nach 2 Stunden Vorlesezeit endet die Geschichte genial. Ich liebe das Evangelium für den Schluss. Also, das sage ich jetzt noch, damit ihr die Faszination dieses Evangeliums vielleicht so ein bisschen spüren könnt. Es endet nämlich nicht so, wie es in eurer Bibel steht. Wie es heute in eurer Bibel steht. Die ältesten Markus-Handschriften enden, ich weiß nicht, im 16. Kapitel, ich glaube mit Vers 8 oder so. Und dann kommt aber, also nach dem ersten Viertel oder so des letzten Kapitels. Und dann kommt, in eurer Bibel stehen da noch ein paar Verse. Die ältesten Handschriften haben die Verse aber nicht. Also man ist sich in der Forschung ziemlich sicher, in der Urversion endete es folgendermaßen. Aber er, ein Engel, sagte zu ihnen, das sind Frauen, die an Ostern ans Grab gingen, ne? Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Macht euch auf, sagt es seinen Jüngern, besonders Petrus. Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich. Schluss. Das ist schon großartig. Also Hammer, finde ich das. Was jetzt in euren Bibel steht mittlerweile, das ist unzweifelhaft eine spätere Ergänzung. Das ist übrigens auch viel besseres Griechisch. Das Evangelium endet mit der Botschaft, Jesus ist auferstanden, aber ohne dass es dann noch erzählt wird, wie sie ihn treffen und so. Also man könnte fast sagen, ich weiß gar nicht, wie man das machen soll. Also hier leuchtet sozusagen irgendwie irgendwas hervor hier, aber es wird nicht erzählt. Nur gesagt, so ist es. Also Cliffhanger, offener Schluss, genial. Die Geschichte erzählt dir sozusagen, sagt dir am Ende, lässt dich wie mit so einer Frage, so, glaubst du das? Glaubst du das? Du hast nur die Botschaft, dass Jesus auferstanden ist. So geht es einem Christen im Jahr 74, der in Rom sitzt. Du hast nur die Botschaft. Glaubst du das? Kannst du dir vorstellen, wie es gewesen ist, das hier zum ersten Mal zu hören? Also ich habe versucht, mich da reinzudenken. Und ich habe gedacht, Markus oder wer immer du warst, Hut ab, ich wüsste wirklich gern, wer du bist. Aber wir wissen es nicht. Wir können die alte Überlieferung glauben, aber wir wissen es nicht. Theoretisch könnte es sogar eine Frau gewesen sein, die Julia heißt das. Ja, auch das wäre natürlich auch zauberhaft. Wahrscheinlich war es schon ein Mann. Ich fürchte, es ist so. Egal, wer es war, so nah kommst du ans Leben Jesu vielleicht nicht ran wie im Markus-Evangelium, weil das Älteste. So, das waren die Einleitungsfragen in Fantasiegeschichte verpackt. Jetzt lesen wir den Anfang. Und ich finde, ich werde gleich den ersten Satz lesen und den kann man total langweilig finden. Aber der ist großartig. Und der beginnt schon überraschend. Er beginnt so. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das klingt langweilig, ne? Noch nicht mal ein Verb drin, also nur Substantive. Ich habe mal überlegt, wie könnte man eine Geschichte auch anfangen, zum Beispiel so. In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Ja, also das ist natürlich auch ein Anfang, wo du denkst, oh, da bin ich jetzt mal gleich. So, aber dieses ist ja ganz anders, ne? Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ich versuche mal zu erklären, warum das auf eine andere Weise großartig ist. Also alleine das Wort Anfang. Man könnte ja sagen, ja, ist ja überflüssig, also klar geht es da los. Ich fange ja gerade an zu lesen, also wozu? Ja, welcher Text beginnt noch so in der Bibel? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also gleich mal die Liga erklärt oder geklärt, in der die Geschichte spielt, die jetzt kommt. Also hier beginnt etwas ganz Neues. Das wird die Welt verändern. So eine Geschichte kommt jetzt. Und dann Anfang des Evangeliums. Also wenn du ein Christ im 4. Jahrhundert bist, was habe ich gesagt, 74, dann kennst du das Wort Evangelium. Und dann weißt du ganz sicher, ein christliches Wort ist das nicht. Also das ist gar nicht, was wir heute Evangelium nennen. Evangelium ist die Verlautbarung eines Kaisers, des Kaisers, und zwar, wenn es was Gutes zu verkünden gibt. Also, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wann das war oder so, aber sagen wir mal, der Kaiser verkündet den Sieg über die Gallier. So. Und das wird verkündet, das nennt man ein Evangelium. So. Markus so, Evangelium? Ich sage euch mal Evangelium. Also er ist der Erste, der dieses Wort nimmt und sagt, das hier ist ein Evangelium. Die anderen Biografen haben das später übernommen. Haben gesagt, Evangelium, gute Idee. Evangelium des Matthäus, die anderen. Aber er ist der Erste, der das so nennt. So, und dann Markus so, Evangelium des Kaisers irgendwie? Nee, also Evangelium von Jesus Christus. Das schreibe ich auch wieder hin. Also, das ist ja ein messianischer Titel. Man könnte sagen, Evangelium vom Weltenretter. So vielleicht, Weltenretter. Und dann, letztes Wort noch, dem Sohn Gottes. Also, wer nannte sich damals Sohn Gottes? Vespasian. Also jedenfalls, wenn du im Jahr 74 bist, der Kaiser. Also, und wenn man das weiß, ich sag mal so, das ist gar kein richtiger Satz, ne? Hier fehlt ja ein Verb. Aber dieser kurze Satz, da brennt die Hütte. In diesem kleinen Raum hier. Also da brennt sozusagen die antiimperiale Luft im Raum. Also hier beginnt etwas, was die Welt verändert. Und es ist die Geschichte eines Weltenretters, gegen den der Kaiser lächerlich aussieht. Ich lese weiter. Schon im Buch des Propheten Jesaja steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der wird dir den Weg bereiten. Eine Stimme ruft in der Wüste, mach den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Ich sage jetzt immer ein paar Worte dazu. Hier sagt Markus, ja, das steht so bei Jesaja. Ja, das steht so bei Jesaja, wenn man Malachi mit Jesaja vermischt. Also so ganz stimmt's wohl nicht. Aber was er sagen will, die Geschichte beginnt schon bei den großen jüdischen Propheten. Also das denken wir uns jetzt hier nicht gerade aus. Das beginnt auch nicht hier, das beginnt bei den großen jüdischen Propheten. Und die Geschichte handelt von einem Weg Und jemand, das klang ja geheimnisvoll gerade, ne? Jemand sagt von jemandem, dass er ihn auf einen Weg schickt. Und der eine jemand ist ja wohl offensichtlich Gott. Und der schickt hier jemanden auf einen Weg. Und jemand anderes geht vor diesem jemand her. So. Und kündigt ihn an. So liest er das in den alten Schriften und macht jetzt so weiter. Johannes der Täufer trat in der Wüste auf und verkündete den Menschen, lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will eure Schuld vergeben. Die Menschen strömten zu ihm aus ganz Judäa und Jerusalem. Sie ließen sich von ihm im Fluss im Jordan taufen und bekannten ihre Sünden. Johannes trug einen Mantel aus Kamelhaar und um seine Hüfte einen Ledergürtel. Er aß Heuschrecken und Honig von Wildbienen. Er verkündete, nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Ich lese extra so schnell, weil ein bisschen ist das Markus-Evangelium so, Vollgas. Also merkt ihr, wie schnell die Geschichte hier Fahrt aufnimmt. Wir sind jetzt gerade in Vers, keine Ahnung, 4, 5, 6, irgendwo da. Und er ist schon mittendrin. Also dieser Johannes, und das ist ja jemand, der aus Sicht eines Christen in Rom vor 40 Jahren gelebt hat, der hat eine Geschichte ins Rollen gebracht. Und dieser Johannes erinnert zumindest die judenchristlichen Leser stark an eine Figur, nämlich Elia. Mit seinem Auftreten, mit seiner Kleidung und so. Und man glaubte, wenn Elia wiederkommt, dann kommt der Weltenretter. Das alles steckt das alles spürt man, wenn man damals diese Geschichte hörte. Dann wird alles neu. So, der ist vor 40 Jahren aufgetaucht und er hat eine Bewegung im Land losgetreten. Er sagt da, die Leute strömen zusammen. Das war ein Ding, das waren viele. Und jetzt sind wir so im fünften, sechsten Satz der Geschichte und es ist schon, ich sag mal, da ist Stimmung wie arabischer Frühling. Da ist Bewegung, ne? Da kommen viele zusammen. Jetzt geht hier irgendwas los. Zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes. Also nochmal, merkt ihr, wie schnell Markus beim Erzähltempo, das könnten wir vielleicht noch, der ist ruckzuck auf 180. Tempo 180, ne? Also da wird nicht lange irgendwie über Land gefahren und mal gucken, wo die Auffahrt ist. Der beginnt gleich auf der Autobahn. Also vielleicht habt ihr das ja jetzt eben gemerkt. Kindheit und Geburt, also Geburt und Kindheit des Jesus, nicht ein Wort. Nix. Also es ist gut möglich, wenn du 74 in Rom saßt, dass du mit Weihnachten, hast du noch nicht von gehört. Jungfrauengeburt, nö. Markus braucht es jedenfalls nicht. Also er weiß nichts davon oder lässt es, ich weiß nicht. Er erzählt keine Vorgeschichte mit Engeln und Backstory mit Josef und Maria und die Weisen und so. Und da entwickelt sich so langsam die Geschichte aus dieser wundersamen Geburt heraus und dann bahnt sich das so an, was Jesus dann, nee, nix. Also diesen Anlauf macht er gar nicht. Sondern, nee, da hat ein Mensch eine Bewegung losgetreten, da strömen alle möglichen Leute zusammen und zack, tritt Jesus von Nazareth auf und beginnt seinen Weg. Also Markus gibt Vollgas und er wird 16 Kapitel lang Vollgas durchhalten. Man könnte vielleicht sagen, naja, bei der Passionszeit, da wird er dann breiter und länger. Das Markus-Evangelium ist ein bisschen so, wie wenn du nachts irgendwie aus dem Bett gerüttelt wirst und du musst 5 Minuten später beim Einsatz sein und voll drauf sein. Das ist ein bisschen das Markus-Evangelium. Es geht sofort los und es geht um viel. Ich lese weiter. Dieser Jesus ließ sich von ihm im Jordan taufen. Dann stieg Jesus aus dem Wasser. In diesem Moment sah er, wie der Himmel aufriss. Der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Es ist also bei Markus von Anfang an klar, wer Jesus ist. Macht er kein Geheimnis drum. Authentifiziert von ganz oben, so wie du als Untergrundglaubender das ja auch glaubst. Trotzdem wird sich das Markus-Evangelium die ganze Zeit um die Frage drehen, ob er das wohl wirklich ist. Und Jesus wird manchmal auch ein seltsames Geheimnis um seine Person machen. Der heilt dann Leute und dann sagt, ja, aber sag's keinem weiter. So. So wie es ja vielleicht auch deine Frage ist, wenn du im Römischen Reich Christ bist. Und etwas glaubst, wo alle anderen glauben, dass du einen an der Waffel hast oder vielleicht sogar verboten werden solltest, was du da abtust. Noch zwei Sachen lese ich vor. Gleich danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort wurde er 40 Tage vom Satan auf die Probe gestellt. Jesus lebte mit wilden Tieren zusammen und die Engel sorgten für ihn. Diese Passage dauert bei Matthäus 10-mal so lang. Hier nur kurz. Die Unterwelt versucht, den Weltenretter aufzuhalten. Klappt nicht. Und weiter. Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen. Also der tritt schon wieder ab. Und wir sind in Vers 14, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Der ist also schon wieder vorbei, der Auftritt. Und das wiederum ist der Startschuss, dass jetzt Jesus öffentlich wird. Also in Vers 15 ist Jesus schon am Start. Und da kommt gleich ein Satz, einer der ganz zentralen im Markus-Evangelium ist, nämlich das hier. Danach kam Jesus nach Galiläa, verkündete die gute Nachricht von Gott. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Also das ist jetzt das, was Jesus sagt. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Das ist schon die Zusammenfassung, die markinische Zusammenfassung des Programms von Jesus. Also mit meinen Worten, es geht los. Das Reich Gottes, das geht los. Also eine neue Welt geht los. So, glaubt, was ich sage und ändert euer Leben, weil ihr das glaubt. Fangt an, anders zu denken. Schaut ganz anders nach vorne. Macht euch auf den Weg, geht mit. Die letzte Frage bei Hotel Matze, wer den Podcast kennt, ist ja immer die, die wir vorher dem Matthias ja auch gestellt hatten. Wenn du eine Plakatwand am Alex hättest oder in unserem Fall jetzt hier in Würzburg, ja, und du dürftest da irgendwas draufschreiben, was würdest du draufschreiben? Irgendeine Message. Für eine Woche steht das da. Und Jesus würde draufschreiben, die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe, ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Ist zu lang, also schreibe ich jetzt einfach mal nur, ändert euer Leben. Das ist arg verkürzt. Aber im Prinzip ist das Programm, was Jesus da verkünden würde. Ändert euer Leben. Und jetzt bin ich zum Schluss bei der Frage, von der mir erst gestern klar wurde, dass der Text sie stellt oder dass er sie heute stellt. Diese Leute da in der Untergrundgemeinde da, die diese Story jetzt hören, so zum allerersten Mal haben die diese Jesusgeschichte gehört. Oder sagen wir mal, zum allerersten Mal haben sie den Anfang der Jesusgeschichte gehört. Das dauerte 3-4 Minuten, dann war der Vorleser an dieser Stelle hier. Die haben das ja wahrscheinlich alle gemacht, ihr Leben geändert. Man könnte auch sagen, naja, vielleicht waren es auch die Generation ihrer Eltern, die Glaubende geworden sind. Und sie sind jetzt schon die zweite Generation. Aber auf jeden Fall leben diese Leute ein Leben, das so total vom Mainstream abweicht, dass man schon wissen muss, warum man das tut. Das macht man nicht einfach aus Gewohnheit so. Da muss man eigentlich jeden Tag wissen, warum man so anders lebt. Und ich habe mich gefragt, was müsste eigentlich geschehen, dass ich oder jetzt du dein Leben änderst. Ich sage jetzt mal, nochmal änderst. Was müsste eigentlich passieren? Also würde ich das machen oder gilt mir das jetzt gar nicht so richtig hier? So. Also vielleicht hast du das ja schon mal gemacht irgendwie. Irgendwas Großes im Leben verändert. Also mal mutig gesagt, ich bin in die Richtung, ich mache das jetzt anders. Also ich meine jetzt gar nicht unbedingt was Religiöses. Einfach vielleicht hast du mal deinen Beruf hier, wie der Landwirt. Ne? Also deinen Beruf echt nochmal geändert oder so. Was müsste geschehen, dass du das nochmal tun würdest? Oder was müsste geschehen, dass du dein Leben änderst? Also ich weiß ja gar nicht, ob du das tun solltest. Ne? Aber was müsste denn geschehen, dass du wüsstest, es wäre dran? Also was wäre ein Grund? So, und dann habe ich ein bisschen überlegt und habe gedacht, naja gut, also was wohl der Fall ist, also es wäre wohl dann der Fall, wenn ich merke, dass mein Leben in eine Sackgasse gelaufen ist. Also wenn ich irgendwie merke, nee, also in dem Leben, in dem ich mich jetzt wieder finde, so kann oder will ich nicht leben. So, also Leidensdruck, sagen wir mal, der könnte mich zu einer Veränderung bringen. Aber das ist ehrlich gesagt, bei dem, was Jesus hier sagt, nicht so das Thema. Schaut mal, wie schlecht es euch geht, ändert das doch mal. Sondern etwas anderes, das Zweite, was vielleicht passieren muss, dass ich mein Leben ändern würde. Und das wäre, oh, kriege ich das Wort jetzt noch hier hin? Ja, komm, wir schreiben es einfach andere Farbe. Das wäre Hoffnung. Also Hoffnung, die mich plötzlich packt, die kann auch dazu führen, dass ich mein Leben ändere. Wenn ich plötzlich zu glauben beginne, dass ein anderes Leben möglich wäre und wenn mich das lockt, wenn das irgendwie so leuchtet, so, dann werden doch manche von uns auch mutig und sagen, das, ich traue mich, ich weiß nicht, aber doch, das ist es wert, das mache ich. So, diese Plakatwand von Jesus, ne, das Reich Gottes ist nah, glaubt das und ändert euer Leben, die lockt. Aber, jetzt muss ich noch eine Kurve drehen und dann bin ich fertig. Sie lockt schon noch mal ein bisschen anders, als ich es jetzt gerade gesagt habe. Also sie lockt ja mit, das Reich Gottes ist nah. Und das ist ja ein bisschen was anderes als, hey, dein Leben könnte doch noch viel besser sein. So. Also vorgestern war es, habe ich eine Anzeige gesehen, dass auf einer unbewohnten Insel vor der Küste Irlands, wenn ihr die Dingle-Halbinsel kennt, Blasket Island, unbewohnte Insel, da wird ein Paar gesucht, das ein Café betreiben soll. Und da gibt es keinen Strom, da gibt es kein warmes Wasser, da gibt es 3 Fernhäuser, da gibt es sonst nur Wind, Wellen, Möwen, Sonnenuntergänge. Habe ich kurz nachgedacht. So, verlockend, das ist schon verlockend. Nur um so eine Art Hoffnung, und ich länder mein Leben, geht es hier eigentlich nicht. Denn das würde ja niemand was bringen, außer diesen Leuten, die da halt ab und zu irgendwie Weltflucht begehen und da auch auf der Insel sitzen, da in den Fernhäusern. Sonst hat die Welt jetzt nichts davon, nur ich. Die Frage hier ist aber schon noch mal ein bisschen andere. Die Frage ist, was müsste geschehen, dass du so Hoffnung fassen könntest für die Welt, dass du dein Leben ändern würdest? Was müsste geschehen, dass du so an eine neue Welt glauben könntest, dass du sagst, dafür ändere ich was? Was müsste geschehen, dass du von Hoffnung für 2025, so von Hoffnung für 2025 gepackt würdest, dass es dich auf einen Weg lockt? So, und dass du trotz allem glaubst, es kann gut werden. Das kann doch gut werden. Was müsste eigentlich geschehen? Wer bei der Freizeit dabei war, der denkt jetzt an das, was Schwester Nicole gesagt hat. Sie hat über Hoffnung gesprochen. Und diese Plakatwand sagt sozusagen, diese Hoffnung kann man haben, weil weder Putin noch Musk noch Weidel oder solche Leute Kaiser und Göttersöhne sind, sondern jemand ganz anderes. Ein Mann, der uns verrückterweise trotz dieser Leute Hoffnung macht. So, also nimm einfach mal diese Frage mit. Ich habe sie gestern irgendwie so meine gehört zu haben. Glaubst du, dass da Hoffnung ist? Glaubst du, dass Gott nah ist? Und würdest du etwas in deinem Leben ändern, um in Richtung dieser Hoffnung loslaufen zu können? Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.